Ja, vielen Dank, Herr Mittelmann, für den Vortrag. Auch vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wird es die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen zum Thema direkt an den Referenten. Und das wird so funktionieren, dass derjenige, der eine Frage hat, sich kurz meldet. Dann bekommt er hier von dem Herrn auf der Seite das Mikrofon gereicht und kann die Frage stellen, sodass es jeder mitbekommt. Und der Herr Mittelmann wird darauf eingehen. Wo gibt es Fragen zum Thema? Okay, hier vorne.
Hallo, hört ihr mich? Gut. Ja, ist denn den Menschen hier in dieser westlichen Welt überhaupt wirklich so bewusst, dass das, wie wir leben und was wir eigentlich vom Leben haben, dass es irgendwie sehr wohl von biblischen Prinzipien oder Weltanschauung so ist? Ja, wirklich
entspringt.
Entspringt, genau.
Mir fehlt auch manchmal das Verb.
Ja.
Passt die Frage dazu? Oder? Augenblick, dann darf ich mal kurz darauf eingehen.
Genau.
Ich weiß nicht, wie weit uns das noch bewusst ist. Denn meine Beobachtung ist, dass zum großen Teil was unter drei Dinge oder vier Dinge liegen vor. Einmal, was unter Christentum verkündet wird, sich dermaßen auf das individuelle, persönliche Gefühl bezieht und nicht auf das intellektuelle, geistesgeschichtliche bezieht, dass viele Leute die Verbindung nicht mehr sehen. Zum Zweiten, dass selbst im Namen von Christentum das Nachdenken, Beobachten, Gespräch und so weiter mit anderen angesehen wird als letztlich nicht so wichtig oder sogar als verpönt. Man sollte sich mit sich selbst beschäftigen. Als Drittes gibt es in unserem Kulturkreis in ganz Europa ein Bemühen seit der Aufklärung, das Christentum, die christliche Aussage der Bibel, zu verwässern. Auf der einen Seite, indem man sich immer wieder auf Rom und Athen bezieht, nicht die neoklassischen Gebäude mit Säulen und so weiter im 19. Jahrhundert, die in Amerika die verschiedensten Kapitole und Kirchen und so weiter, versuchen alle den Einfluss der christlichen Aussage, der biblischen Aussage zu verwässern, indem man sagt, ja grundsätzlich ist Europa ja ein Kind der Aufklärung, die aus Rom und Athen kam und nicht aus Jerusalem. Und das ist ein absichtliches Bemühen. Es wird beschrieben in einem wunderbaren Buch, das den Titel trägt, von Platon zu NATO, von einem dänischen Autoren. Gretz heißt er, glaube ich, soweit ich mich erinnere, der darauf hinweist. Das gibt es in ganz Europa. Das Vierte ist, dass wir in einer Welt leben, in der man enttäuscht ist von dem Versagen der biblischen Aussage, eine ideale Gesellschaft geschaffen zu haben. Das erwartete man im 19. Jahrhundert. Man nahm an, fälschlicherweise meines Erachtens, dass Gott zwar nicht mehr im Himmel ist, damit hatte die Aufklärung aufgehört, dass aber letztlich etwas Göttliches in jedem Menschen ist, das sich verwirklichen wird und letztlich die ganze Welt dermaßen beeinflussen wird, dass wir alle herrlich sein werden. Und das wurde unterstützt durch den wissenschaftlichen Fortschritt, durch den demokratischen Fortschritt im 19. Jahrhundert, weg von der Monarchie. Das wurde unterstützt durch das Finden von Aspirin von 1896, als man meinte, ja im 20. Jahrhundert empfindet man keinen Schmerz mehr, das wird also ideal sein. Und dann kam der Krach vom Ersten Weltkrieg und dann der Zweite und dann die Ideologien, unter deren Namen unzählige Menschen umgebracht wurden. Und die Enttäuschung war enorm groß. Und seitdem ist die Meinung weit verbreitet, ja, wenn überhaupt noch was biblisch ist, dann höchstpersönlich im Herz, so, ja, ich und mein Gott oder ich und mein Jesus. Die Christen ziehen sich zurück und die Nichtchristen sagen, ja, das Christentum hat versagt. Jetzt gehen wir hin zum Buddhismus, Hinduismus, Relativismus, Postmodernismus, jeder auf seine eigene Fasson. Und was wir aber bedenken müssen, ist, dass die ganze Fähigkeit, geistige, intellektuelle Fähigkeit, Dinge zu beurteilen und dagegen etwas unternehmen zu wollen, aus biblischem Gedanken kommt und nicht aus hinduistischem Gedanken oder buddhistischem Gedanken. Das heißt, ich kann nur etwas anklagen, wenn ich einen Unterschied machen kann zwischen dem, was ist und was eigentlich sein sollte. Wenn alles schon der Wille Gottes ist, kann ich das nicht mehr machen. Wenn alles materiell oder vom Schicksal her so gewollt ist, wie es halt geschieht, habe ich auch keine Möglichkeit, das zu beurteilen. Nur aus jüdischem Gedankengut kann ich mich beschweren, dass die Regierung stinkt.
Gut, die nächste Frage ist hier. Genau.
Ja, ich denke, dass die Erde kein Planet ist, wo ewiger idealer Frieden herrschen kann. Das sieht man an der Tierwelt. Immer wird ein Tier das andere fressen. Und immer wird es Menschen geben, auch die unterschiedlicher Meinung sind und folgen davon. Aber ich habe einen Punkt vermisst in dem Vortrag, vor allem den Aspekt, ob der Mensch einmal lebt oder ewig lebt oder ob er immer wiedergeboren wird. Das sind überhaupt nur drei Möglichkeiten denkbar. Wenn er ewig leben würde, dann ein Arm verliert, 800 Jahre der Arm weg, ist zum Beispiel alles ein Albtraum. Wenn der Mensch einmal lebt, dann ist aber ein ganz bestimmter Punkt gegeben, den wir hier in der Westen extrem leben, nämlich eine Raffgier des Lebens, den Genuss suchen, das Leben, das nur einmal stattfindet, voll auszuschöpfen, und zwar in der Form, dass man so lange das Alter auch lebt, wie ein Mensch, der Tag endet und der Mensch denkt, es gibt keinen nächsten Tag, dann geht er bestimmt um 12 nicht schon ins Bett, sondern erst um 3. Das heißt, es hat Folgen.
Das auch seine Vorzüge hat.
Das hat extreme Folgen, ob ich einmal lebe. Ja. Das hat auch Folgen mit dem Gefühl, nach mir die Sintflut. Also wenn ich dann gestorben bin, dann kann die Welt aussehen, wie sie will. Aber wenn ich wiedergeboren werde, dann weiß ich, dass ich eventuell in 10 Jahren auf dieser Welt wieder stattfinde. Und das ändert auch das Bewusstsein. Und vor allem, und da will ich ein bisschen den Bogen spannen, mich interessierte der Film Sakrileg. Die Frage, ob ich wiedergeboren werde, die Nachkommenschaft, ist die Frage auch von Jesus Christus. Zum Beispiel in dem Film fand ich das Problem, dass die junge Frau gar nicht mal gläubig war und dann als Nachfolgerin von Christi Familie irgendwie in den Mittelpunkt geraten ist. Das hatte überhaupt keinen Hand und Fuß, weil was soll das? Der Goethe hatte auch einen Sohn, aber der war dann auch kein Dichter. Das heißt, es kann sein, dass diese Frau mit religiösem Denken überhaupt nichts zu tun hat. Das ist also überhaupt das Problem.
Wenn ich da ganz kurz das Thema Sakrileg,
also
werden
gut,
wir nächste Woche
ab,
noch
ich will jetzt nicht weiterreden.
Aber vielleicht,
ich will nur sagen,
wenn Sie eine Frage formulieren könnten.
Ich will keine Frage, sondern ich will den Gedanken in den Raum stellen, dass vor allem der Gedanke, ob ich einmal lebe oder ewig lebe oder immer wiedergeboren werde, das Bewusstsein des Menschen von Grund auf verschieden prägt und damit auch sein Leben und seinen Stil. Ich habe das nur vermisst. Das
Ja, das stimmt. Das stimmt. Nur die Frage ist eben, welches Bewusstsein sollte ich haben? Und das hängt zum Teil ab von dem, was von der Antwort, die ich auf diese hinter Ihrer Aussage steckende Frage stelle, immer gebe. Wenn ich es sei denn, ja. Ja, das davon ist nicht die Rede. Sie malen das sehr schön aus, aber das entspricht nicht unbedingt irgendeiner festen Aussage. Und da würde ich mich auch gegen auflehnen, 50.000 Jahre lang Halleluja zu sagen und nichts anderes. Es wird dann langweilig. Das gehört dann mehr so in das Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Aber grundsätzlich ist einmal, gehen wir davon aus, dass wir heute existieren. Die Frage ist dann, ist der Tod etwas Anormales oder ist es etwas Normales? Und wie gehe ich damit um? Dass ich bis 3 Uhr wach bin, statt nur bis Mitternacht, hat etwas damit nicht damit zu tun, dass ich irgendwie die Umwelt ausnütze, weil ich dann bei Kerzenlicht oder Elektrizität, lese und Gespräche führe und Kaffee trinke. Sondern dass ich das Leben etwas voller genieße und einen anderen Tagesablauf habe, weil ich das Leben schätze. Das Wichtige aber ist, die Lehre von der Wiedergeburt, der Reinkarnation, wie es in Indien heißt, oder Wiedergeburt in diesem Sinne, dass ich ein weiteres Leben nach diesem Leben habe und so weiter, führt zu wesentlich anderen Problemen. Einmal ist da kein Hinweis dazu vorhanden, wissenschaftlich, dass ich genau die gleiche Person hier wieder erkenne. Das andere ist aber, dass ich in dieser Perspektive keine Identität habe. Weil ich nämlich keine Eltern habe. Ich weiß nicht, wer mein Vater ist und wer meine Mutter ist. Ich habe nämlich keinen Anfang und kein bestimmtes Elternpaar. Denn zurzeit bin ich Kind meiner Eltern, die ich kenne. In der letzten Existenz, vor dieser Existenz, war ich Kind anderer Eltern. Und davor war ich das Kind anderer Eltern. Das heißt, ich habe nie eine Identität, die festliegt. Und das ist das große Problem bei der Lehre von der Reinkarnation. Das ist nämlich die Individualität des Menschen verneint. Es wird eine Ansammlung von vielen Leben, die die unterschiedlichsten Mütter und Väter haben. Das heißt, ich weiß nicht, wer ich bin. Zurzeit bin ich Udo Mittelmann. Gestern oder im letzten Leben war ich vielleicht Franz Josef Strauß, weil ich in München bin.
Entschuldigung, jetzt muss ich unterbrechen, das ja. Ist jetzt so ein dicken Hals. Ich gehe davon aus, dass wir einen Gott haben, der gerecht ist. Und warum kommt einer als Behinderter, als Krüppel, als Blinder auf die Welt, muss ein Leben lang leiden und der andere kommt, wird geboren in England als Königssohn, wird hofiert und ist von Geburt an Millionär. Das ist doch, verstehen Sie?
Ja, ja.
Und
ja,
es aber ist nicht so, dass ich einmal als Helmut Kohl und einmal als Hitler oder als wer weiß Gott was auf die Welt komme, sondern ich bin immer der Gleiche, nur weiterentwickelt.
Ja, aber dann bin ich nicht nach dem...
Und das wurde rausgestrichen 500 nach Christus bei einem Konzil. Ja. Genauso wie diese Trinität, das wurde auch 300 nach Christus, verstehen Sie, wurde das auch geändert?
Nein, eben nicht. Nein, da stimme ich nicht mit überein, denn die Auferstehung Christi hat nichts damit zu tun, dass er neu geboren wurde. Er war weiterhin das Kind der Maria. Erkennbar in der Kontinuität. Ich glaube an das Leben nach dem Tod, aber nicht an ein Leben, dass ich neu geboren werde von anderen Eltern. Und deswegen,
Nein,
aber eben nicht von neuen Eltern. Das ist das Wesentliche. Das heißt, ich habe einen Anfang und werde ewig leben. So sagt die Bibel mir das.
Der Golf wurde auch mal geboren. Dann gab es den Golf 2, den Golf 3. Das ist immer eine Weiterentwicklung.
Ich dachte, wir sprechen von Menschen.
Ja gut, und das ist jetzt übertragen Sie es mal auf den Menschen. Ja,
ja, ich kann das aber nicht übertragen.
Typ. Ich bin der gleiche Typ, ich bleibe der gleiche.
Nein, eben nicht.
Nur weiterentwickelt.
Ja, aber sehen Sie, das wurden noch Millionen von Golfs geschaffen. Und nicht. Und daher kann ich nur sagen...
Aber Gott ist doch gerecht. Wir haben noch einen gerechten Gott.
Ja.
Sie, dass Gott
da hat die Bibel eine andere Aussage, nämlich gerade das... dass derjenige, der als Krüppel geboren wird, nach der Auferstehung der gleichen Person ohne neue Eltern bei der Wiederkunft Christi einen heilen Leib bekommt. Einen heilen Leib bekommt. Einen erneuerten heilen Leib. Ohne Kinderlähmung, ohne Allergien, ohne Blindheit, ohne, was weiß ich, Schwermütigkeit. Das heißt, er wird erneuert, aber es wird nicht ein anderer sein von anderen Eltern. Und das ist der Unterschied zwischen biblischer Aussage der Auferstehung und der hinduistischen Aussage der Reinkarnation. Das ist was ganz anderes.
Die ist auch im Buddhismus, die Reinkarnation.
Schön, ganz gleich wo. Ganz gleich wo sie ist. Es ist etwas ganz anderes. Wesensmäßig bin ich der Gleiche. Im Hinduismus bin ich nicht der Gleiche. Ich habe einen neuen Anfang. Und das ist ganz anderes. Von der Gerechtigkeit Gottes, da haben Sie vollkommen recht. Wenn ich das Leben anschaue zwischen Geburt und Tode, ist es ungerecht. Es ist nicht ausgeglichen, es ist nicht gerecht. Das sagt die Bibel auch. Lesen Sie das Ekklesiastes von Salomon. Wenn ich diese Welt nur unter der Sonne sehe, zwischen Geburt und Tod, stimmt es nicht. Der Psalm ist, der immer wieder sagt, warum leiden die Gerechten und die Ungerechten sind so, ja, die sind die.
Es gibt ja Existenzen,
die haben Vorteile.
Die kriegen auch nicht mal ihre Existenz mit, verstehen Sie?
Ja,
die sind.
Das ist kein Problem. Das ist kein Problem ohne Lösung.
Von daneben.
Richtig.
Und werden 50, 60, 70 Jahre im Heim gepflegt, bis sie sterben oder 90 Jahre.
Ja.
Die können ja sehr alt werden, auch diese Leute.
Und die sehen,
was hat es dann für einen Sinn?
Wie meinen Sie, was hat das für einen Sinn?
Geistig und körperlich kranke Leute, eigentlich nur dahin siechen und werden künstlich am Leben erhalten. Also ich meine, das macht mich doch.
Ja, aber sie sind nun mal da.
Was sagt
Und sie sind da, weil es nach dem Sündenfall solches Leid gibt, was aber nicht von Gott gewollt ist. Das heißt, Gott sagt nicht so, du leidest jetzt mal, das ist gut für dich. Das lehrt der Demut oder was weiß ich. Oder deinen Eltern lehrt es Geduld. Deswegen leidet er nicht. Das ist sinnlos. Da haben sie vollkommen recht. Aber die Lösung dafür ist nicht, dass er neue Eltern bekommt und ein neues Leben als Kleinkind, sondern dass er tatsächlich heil gemacht wird. Und das ist die biblische Aussage.
Das heißt, er muss 80, 90 Jahre leiden und dann kommt er ins Paradies oder in den Himmel.
Nein, dann kriegt er einen neuen.
Das aber an bei Ihnen.
Nein, ich habe Himmel bisher noch nicht erwähnt.
Ja, aber jedenfalls.
Nee, das meinen Sie gehört zu haben, das habe ich aber nicht gesagt. Ich sagte, dann gibt es eine Auferstehung. Jesus Christus war nicht im Himmel, als er auferstand, sondern er aß zu Mittag mit seinen Jüngern. Er ließ sich anrühren. Er erschien, er sprach mit ihnen. Eine solche Existenz wird uns verheißen, nach der biblischen Aussage. Aber eben nicht als Kind von dem 3000. Ehepaar. In 3000 Reinkarnationen, bis ich dann letztendlich vielleicht die perfekte Existenz während 80 Jahren habe. Nicht? Das ist der Unterschied. Ich meine, wir dürfen nicht sagen, das eine ist genauso wie das andere. Wir können sagen, ich bin nicht dieser Meinung. Ich kann die andere Meinung haben. Deswegen sagte ich, die andere Meinung gibt es. Nur bringt das mit sich ein Problem, nämlich dass meine Identität, wer ist denn nun mein Vater, letztlich unbeantwortet bleibt.
Ja. Ist der Kosmos absolut gerecht für das Schicksal?
Ja, sehen Sie, da unterscheiden wir uns eben.
Warum muss der eine so leiden von Geburt an?
Ja, bitte, bitte, aber wenn Sie sagen. Ja, aber wenn nach Ihnen das Kosmos gerecht ist, dann ist das Teil der Gerechtigkeit des Kosmos. Ja, dann ist das ein Teil der Gerechtigkeit des Kosmos. Und damit stimme ich nicht überein. Ich finde, dass das ungerecht ist, dass das Kind so geboren ist. Und Sie scheinen das auch so zu meinen. Dann können Sie aber nicht sagen, der Kosmos ist gerecht.
Dann geht es ja von ungerechten Gott aus.
Nein, eben gerade, was ich vorhin sagte. Das Einzigartige im biblischen Zeugnis ist, dass ein Bruch besteht zwischen dem, was Gott geschaffen hat und was wir heute erleben. Dass Gott nicht gewollt hat. Und allein in der Bibel finden wir diese Aussage vom sogenannten Sündenfall. Dass ich das Leben heute ansehe, beurteilen kann, bewerten kann, messen kann. Und ich muss nicht zu dem Schluss kommen, so hat es Gott gewollt. Nein, für Gott stinkt das Ganze. Nach dem biblischen Zeugnis. Er weint drüber, er ist empört, er läuft Adam nach, er trauert drüber, er schickt seine Propheten, er schickt seinen Sohn, damit er die Reparatur durchführt und uns eine Hoffnung eines ewigen Lebens gibt. So ist das biblische Zeugnis, weil eben Gott diese Sache nicht als gerecht sieht. Nicht, wenn Gott hinter allem steht, dann ist er der Teufel. Denn er hat etwas total Ungerechtes, Widerspruchvolles geschaffen. Das ist meine große Anklage gegen Allah, der nichts Übles findet an der Wirklichkeit, in der wir leben. Nur an dem Ungehorsam von einigen Menschen, den Ungläubigen. Darüber schimpft er. Aber nicht, dass das Kind geboren wird mit solchen Geburtsfehlern. Nach dem biblischen Zeugnis kann ich vor Gott das anklagen und sagen, ich weiß genau, dass es dir auch so leid tut und dass du dich darum kümmern wirst, dieses Kind heil zu machen. Und deswegen gehe ich zum Arzt und sage, fangen Sie doch schon mal an.
Gut. Vielleicht gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Jetzt haben wir ganz da oben noch eine.
Herr Mittelmann, Sie haben verschiedene Aspekte in verschiedensten Weltanschauungen dargestellt. Also Sie haben da den Sozialismus genannt, den Islam, afrikanische Anschauungen, den Darwinismus, Rassismus und zuletzt auch das Christentum und haben immer wieder wiederholt auch große Lobeshymnen darauf jetzt gehalten. Und die meisten von uns hier drin sind bestimmt noch christlich geprägt, das gehe ich jetzt mal von aus, und ich persönlich muss sagen, ich fühle mich auch wohl. Und es ist schön mit den vielen Details, die Sie auch genannt haben, was jetzt das Christentum, dieser biblische Gedanke ausmacht, der Demokratie und dass die Menschen direkt angesprochen werden. Aber was, ich verstehe nicht ganz, was nützt mir das jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ich lebe bereits in der christlichen Gesellschaft. Ich bin christlich erzogen.
Schön, dann
was für Folgen hat das jetzt für mich?
Dann stellt sich für jeden von uns, der in dieser Situation ist, wie Sie sie für sich selbst beschreiben, lebe ich in diesem Verständnis? Handle ich danach? Das heißt, fördere ich meinen Verstand? Bin ich empfindsamer? Kümmere ich mich um das Land, in dem ich lebe? Helfe ich meinem Nachbarn? Studiere ich Medizin, um diesem kranken Kind zu helfen, damit das Leid, das es ungerechterweise erfährt durch die sündige Welt, dass das gemildert wird? Lebe ich danach? Schreibe ich meine Gedichte danach, meine Aufsätze, meine Entscheidungen an der Wahlurne? Diskutiere ich das mit Freunden, damit mein Verständnis und mein Handeln mehr übereinstimmen, als sie es sonst tun? Bitte ich Gott um Hilfe, dass ich klug werde? Erzähle ich meinem Nachbarn, wie widersprüchlich sein Leben ist? Worauf er natürlich auch auf die Widersprüche in meinem Leben hinweisen wird. Und das muss ich dann auch behandeln. Aber tue ich das? Weise ich darauf hin, dass Europa nicht ein Kontinent ist, sondern ursprünglich eine geistesgeschichtliche Entwicklung aus der Verkündigung des Christentums, aus der heraus ganze Kulturen verändert worden sind, sodass wir heute nicht mehr anthropologische Studien der Merowinger durchführen können. Und die Vandalen gibt es auch nicht mehr, es sei denn, die sind Graffiti-Künstler. Nicht, die gibt es nicht mehr. Warum nicht? Ja, weil der Bonifatius von Irland damals zurückkam und sagte, in der Eiche wohnt kein Geist, das ist ein Baum, der ist von Gott geschaffen, der funktioniert wie eine Eiche. Und da sagten die, da haben wir Furcht vor. Und dann nahm er eine Axt und hieb den Baum um, machte Feuerholz draus. Ja? Und aus dieser Verkündigung, auch aus der monastischen Bewegung, wo Gerechtigkeit geübt, man versuchte Gerechtigkeit zu üben, wo es um Medizin ging, da sammelte man die Kräuter, um das Trinkwasser etwas zugänglicher zu machen. Die wollten sie nicht grundsätzlich betrinken, sondern es ging darum, eben wie Paulus das dem Timotheus sagt, nimm ein bisschen Wein für deinen Bauch, für deine Verdauung. Da ging es darum, das Trinkwasser zugänglich zu machen. Die vielen Brauereien, die wir in Deutschland haben, sind zum Teil darauf zurückzuführen, einmal für den Getreidemarkt einen Gebrauch zu finden, der nicht nur ins Brot geht, aber auch um das Getränk weniger kränkelnd machen zu können. Und da ging es um Gastfreundschaft, da ging es um Rechtsprechung, da ging es um Bildung. Die ersten Universitäten in Europa wurden gegründet von der Kirche, damit Recht gesprochen wurde. Bologna wurde gegründet, damit Medizin studiert werden konnte. Und es ging immer auf und ab und zwar nie perfekt und viele Mängel und so weiter. Aber das war der Einfluss des christlichen Christentums. Und das habe ich nicht nur als kulturelle Sahne, sondern als Zugeständnis, tatsächlich, Gott, du hast recht. Deine Beschreibung der Wirklichkeit entspricht dieser Wirklichkeit. Ich vertraue dir. Hilf mir, klug zu sein, liebevoll, weise, beständig, geduldig, hoffnungsvoll, tatkräftig. Nicht meine Ehe zu brechen, mit meinen Händen zu arbeiten und so weiter. Lesen Sie die Bibel. Nicht leider, und das geht auf Ihre Frage zurück, leider wird heute die Bibel so gesehen als einmal voller Fehler und dann voller Widersprüche und verheimlicht oder das Scheußliche wurde verheimlicht nach dem Da Vinci Code und den Geheimnissen, mit denen die Leute damals handelten, die Templer, der Templerorden und so weiter. Außerdem wird es verpönt als religiöser Text, weil es leider Leute als religiösen Text hinstellen, statt zu sehen, als ist das möglicherweise die Erklärung, die wir brauchen, um die Wirklichkeit zusammenhängend verstehen zu können. Jean-Paul Sartre gebraucht das Bild sehr schön. Er sagt, das Leben, in das ich hineingeboren werde, ist wie mein Besuch in einem Kino, nachdem der Film schon angelaufen ist. Und ich muss das Kino leider verlassen, bevor der Film zu Ende ist. Und das Ganze stinkt, ist absurd, das hat keinen Sinn. Und jetzt wird mir aus dem Drehbuch deutlich, wo der Teil, den ich gesehen habe, hineinpasst. Und dieses Drehbuch ist nach meiner Ansicht die Bibel. Nicht, weil ich von Anfang an das glauben will, sondern weil ich mit der Frage aus der menschlichen Existenz heraus dort bisher allein die Antwort gefunden habe, die darauf passt. Anderes Beispiel wäre, Sie gehen irgendwo hin und finden ein Buch mit ein paar Seiten, die fehlen. Und dann lesen Sie und wissen nicht, wer der gute und schlechte Typ ist und welches psychologische Drama vorneweg lief, um die Menschen so zu gestalten. Wie kommt es dazu? Und jetzt lesen Sie die anderen Seiten, die Bibel, und entdecken tatsächlich, ist das nicht schön, dass hier drin steht, dass Gott mit dieser Wirklichkeit, wie sie nach dem Sündenfall entstanden ist, nicht zufrieden ist. Das ist doch befreiend. Dann ist meine ganze Aufregung über Unrecht und Leid nicht sinnlos, sondern sinnvoll. Da wird mir die Freiheit gegeben, wie ich vorhin sagte, eben weiter schöpferisch tätig zu sein. Ich muss da nicht immer Ja, Ja oder Halleluja 50.000 Mal sagen, sondern ich darf tatsächlich was Neues sagen. Ich finde das so wunderbar, dass Gott gesagt hat, er hat Adam und Eva geschaffen als Mann und Frau zusammen, sodass es nur eine Menschheit gibt und sie sich nicht zufällig mal trafen. Und dann sagte er, sie sollten Kinder haben, aber er sagt nicht, wer die Windeln wechseln soll oder wer das Geld verdienen soll oder wie man den Tag, wie lange man nachts aufbleiben darf. Da gibt es keine Vorschriften. Das ist schöpferische Tätigkeit. Gestaltet, wie es euch gefällt. Und wenn ihr müde werdet, geht zu Bett. Wenn ihr durstig seid, dann trinkt das, was euch gegeben wird.
Gut. Wo haben wir noch eine Frage? Wenn wir schon auf der Seite sind, ganz oben noch.
Wenn Sie mir zuhören, dann würde ich Sie fragen, worin Sie einerseits die Aufgabe sehen und andererseits die Zukunft des Christentums. Also wenn es erstens innerlich, also innerhalb unserer Gesellschaft so in Frage gestellt wird und auch, was ich sehe von anderen Religionen, die nach und nach mehr über das Christentum eigentlich entscheiden und bestimmen wollen, angegriffen wird.
Ich weiß nicht, ob ich den ersten Teil der Frage richtig verstanden habe. Der zweiten über die Zukunft des Christentums. Und was war das erste?
Die Aufgabe. Also Aufgabe. Wie wir jetzt auch als einzelne Christ damit umgehen sollen und ja, also wie wir die Frage für uns entscheiden und dann auch mit Gläubigen aus anderen Religionen dann umgehen können.
Ja, wissen Sie, meine Mutter brachte uns bei, wenn wir nach Hause kamen und sagten, ja, aber der Manfred darf das tun, dann sagte er, wenn der Manfred aus dem Fenster springt, würdest du dann auch aus dem Fenster springen. Das heißt, was in gewissem Sinne, ja, nicht falsch verstehen, aber was geht mich das an, was andere meinen? Es sei denn, dass ich darauf eingehen muss als jemand, der sich nicht selbst nicht verabsolutiert und sagt, es gibt interessante Menschen, die andere Meinungen sind, wollen wir mal zuhören. Vielleicht habe ich mich geirrt. Ja, in dem Sinn. Dass ich zuhöre mit und beobachte. Aber wenn ich sehe, dass er aus dem Fenster springt, mache ich es ihm noch nicht nach. Das heißt, ich halte für wahr und glaube, das, was der Wirklichkeit entspricht, selbst der Wirklichkeit des Fensterspringers. Der hat nämlich jetzt gebrochene Knochen. Und so kommt es nicht darauf an, wie viele Christen es gibt, sondern vielmehr, wie verstehe ich die Wirklichkeit, in der ich leben muss. Die bestätigt wird nicht nur dadurch, dass es Christen gibt, die dann sagen, ja, das glaube ich auch. Das ist das mathematisch-demokratische Denken. Wir sind eine Minderheit oder eine Mehrheit. Und vielleicht werden wir eines Tages eine größere Mehrheit. Hat nichts damit zu tun. Das andere ist, sondern es hat damit etwas zu tun, dass das wunderbar für in meine Beobachtung ist, dass der Nicht-Christ nicht in einer anderen Welt leben kann als der Christ. Ja, für mich ist im gewissen Sinne der Nichtchrist eine größere Bestätigung für das Christentum. Die Tatsache, dass ein Relativist nur absolute Meinungen haben kann über den Relativismus, schränkt seine Aussage ein. Die Tatsache, dass jeder, auch der Präsident, nur die Hose anziehen kann, ein Bein nach dem anderen, sagt etwas aus über die Wirklichkeit, die unabhängig ist von meinem Glauben. So ist die Wirklichkeit. Ob sie einen giftigen Pilz vertragen können, hat nichts zu tun mit ihrer religiösen Haltung oder mit ihrer Sexualität oder ihrer politischen Meinung. Ein giftiger Pilz ist giftig, objektiv. Bauchweh. Und so sehe ich das nicht. Entweder ist das Christentum so wahr oder es ist nicht wahr. Nicht, wie viel stimmen überein, ach ja, wir sind ja und wir nennen uns, wir haben es ja so nett zusammen und so weiter. Das ist das eine. Das andere über die Zukunft des Christentums, warum sollte das das darf ein Kümmernis sein, aber das darf nicht mein darüber nachdenken, es verarbeiten, es anwenden, hindern. Der Jeremia stand ganz alleine in Jerusalem. Aber nicht, weil er Existenzialist war, sondern weil er die Wahrheit erkannt hatte.
Ja, schon auch, wenn wir die Wahrheit auch bewusst erkannt haben, dann sollen wir dann auch nach Jeremia handeln und auf die Straße gehen und sagen, man selbst. Also darf sich dann nicht, wie es im Moment passiert, nach 20 Jahren des Christentums zurückziehen.
Nein. Ja, aber manchmal stellen wir uns. Es darf sich vielleicht an der Stelle nicht wehren, weil das von der Redaktion her nicht zugelassen wird, weil das verpönt ist. Ja, ich habe mal ein Buch geschrieben vor 30 Jahren. Zu dem ich jetzt noch stehe. Ich hätte es zwar heute wahrscheinlich besser ausgedrückt, aber das nannte ich Proexistenz. Und Proexistenz war eine Bewegung in Ostdeutschland und in Polen und in der Tschechei von Christen, die in ihrem Leben eine Aussage machen wollten gegen die Anklage der Marxisten, die sagten, Christentum, Religion ist für arme, dumme Leute älteren Alters. Und die verstehen nichts vom Leben, die haben keinen Spaß dran und sind töricht und was weiß ich, die verpassen so viel am Leben. Und diese Christen setzten sich zusammen und sagten, wir werden genau das Gegenteil beweisen. Wir werden diejenigen haben, die Freude haben, die Hoffnung haben, die Kinder haben, die arbeiten und die sorgfältig arbeiten werden. Ganz gleich, wie viel man uns bezahlt. Das heißt, wir dürfen... Wenn wir in die Minderheit gedrängt sind, da sind wir sowieso schon drin, so scheint es mir, dann geht es nicht darum, irgendwie also jetzt demonstrativ aufzutreten. Auch dazu gibt es Augenblicke oder Momente, wo man das tun sollte. Sondern vielmehr, das Irre ist ja gerade an denen, die die ganze Aussage der Bibel ablehnen und stattdessen alles relativieren und mit sich selbst in Schwierigkeiten kommen, weil sie nämlich inkonsequent sind, weil sie nicht mehr glaubwürdig sind, weil ihre Kinder sie ausschimpfen, weil sie eine Gesellschaft schaffen, in der sich viele Leute, ja, in der sie unvertrauenswürdig werden, weil sie häufig Drogen nehmen. Bei uns in der Schweiz gibt es jetzt die große Diskussion, gab es schon jetzt während der letzten zwei Jahre, ob Hasch und Heroin freigegeben werden soll, ob das von der Krankenkasse gezahlt werden soll. Und bisher haben sie, Gott sei Dank, haben sie jetzt Retour gemacht etwas, weil nämlich eine Anzahl von Unfällen dazu führten, dass sie merkten, ja, vielleicht stimmt daran doch nicht was. Ja, das ist alles Zündstoff für die Aussage der Bibel, dass es nämlich eine tatsächliche Wirklichkeit gibt, in der du, und zwar eine gefährliche Wirklichkeit, in der du ständig beobachten musst, damit du nicht gegen den Baum fährst. Deswegen sollten wir uns nicht betrinken, nicht aus Ungehorsam oder Gehorsamsfragen, sondern vielmehr aus Realitätsfragen. Wenn du betrunken bist, dann ist deine Reaktionszeit wesentlich verlangsamt. Da siehst du nicht die Kurve. Und der Baum steht da, ob du sie siehst oder nicht. Deswegen ist es dumm, sich zu betrinken. Es ist nicht moralisch falsch. Der Christ betrinkt sich nicht, sondern der Christ weiß, dass die Wirklichkeit so aussieht und er ist ein bisschen vorsichtiger. Und die Verkündigung, ja, die Mitteilung, die Aussage und so weiter, sollte alle Bereiche umfassen. Ob das in der Schule ist und nicht, dass das, vielleicht sollte ich da nochmal darauf zurückkommen, das spielt da mit auf bei der Frage, die Sie gestellt haben. So verstand ich das. Zu häufig wird die christliche Aussageverkündigung reduziert auf die Notwendigkeit der Erlösung durch Jesus Christus, der Bekehrung zu Jesus Christus. Und tu es jetzt und mit diesen Worten. Und da wird alles neu. Quatsch. Entschuldigung, aber Quatsch. Denn worum es geht, ist, dass ich etwas einsichtig werde von dem, was ich bisher nicht wusste. Und es fängt nicht an mit meiner Bekehrung, es fängt an mit der Tatsache, dass ich einsehen muss, diese Welt ist von einem Gott geschaffen. Sie ist nicht zufällig hier, es gibt keinen Zufall. Haben Sie jemals Zufall begrüßt? Haben Sie jemals Zufall erlebt? Es gibt nichts Zufälliges, es gibt eine Ordnung, selbst im Kleinsten.
Dann bestätigen Sie die Gesetzmäßigkeit des Kosmos, denn Sie sagen, es gibt keinen Zufall.
Habe ich nie abgelehnt.
Ja, aber
Sie
haben über die Gleichheit des Kosmos und über die kosmischen Gesetze gesprochen.
Ich habe die Gerechtigkeit abgelehnt, dass das Kind leidet. Das ist nicht gerecht. Dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt. Und wenn Sie gerecht in dem Sinne meinten, dann stimme ich Ihnen zu. Wenn Sie es im moralischen Sinne meinten, nämlich das was ungerecht, das hat das Kind nicht verdient, dann lehne ich das ab. Wenn Sie meinen gesetzmäßig in dem Sinne, dass Wasser immer bergab läuft, ja, oder dass wenn ich einen giftigen Pilz esse, ich immer mir Magen verderbe, ja, dann stimme ich damit zu. Das ist gesetzmäßig. Wir leben nicht in einer Zufallswelt. Aber dass das Kind das irgendwie verdient hat, stimmt nicht. Es ist ungerechterweise so erkrankt. Es sei denn, ja doch, das Kind hat es nicht verdient. Vielleicht hat es die Mutter verdient, weil sie sich falsch ernährt hat während der Schwangerschaft.
Okay, jetzt haben wir hier noch die letzte Frage für diese große Runde. Vielleicht kann das Mikrofon dann noch hingereicht werden.
Ganz klare Aussage. Wer hat gesündigt? Der Vater
oder die Mutter? Vielleicht halten Sie es ein bisschen näher an den Mund. Genau.
Die Mutter oder das Kind. Und dann sagt ihm Jesus, dass die Werke Gottes offenbart werden. Also das heißt, es geht immer darum,
Es
geht immer darum, um die Erkenntnis Gottes. Es geht hier auf unserer Erde immer um das Bewusstsein Gottes. Und dieses Bewusstsein Gottes geht eigentlich auf einer ganz anderen Ebene, wie über das Ich-Bewusstsein. Und wir leben hier in einer dialektischen Welt und wir leben in einer dialektischen Welt und die ist vergänglich. Da ist dieses göttliche Bewusstsein nur latent vorhanden. Und es geht darum, dieses göttliche Bewusstsein zu erhalten. Wenn wir sagen, hier in Bayern, grüß Gott, dann sehe ich das so, dass ich sage, der Gott in mir grüßt den Gott in dir. Und um dieses Bewusstsein geht es, wenn wir von Gott oder von Christus sprechen, dass wir dieses göttliche Bewusstsein sozusagen bewusst machen. Nur darum geht es. Wenn wir uns persönlich unterhalten, geht es immer auf einer ich-zentralen Ebene und wir werden Tausende und Abertausende, Milliarden von Wirklichkeiten erleben, aber nicht das göttliche Bewusstsein. Und das ist gut.
Ja, das ist sehr schön, dass Sie das
sagen. Ich finde es etwas schade, wenn man zum Beispiel Afrikaner so abtut, wie dass sie eben diese Entwicklung auf einer niederen Entwicklung sind. Und das finde ich zum Beispiel nicht. Sie machen ihre eigenen Erfahrungen. Ich sehe jeden Kontinent als ihre eigene Entwicklungsstufe. Jeder Kontinent afrikanische, die geht immer in dieses Unterbewusste. Es geht immer um dieses Trommeln, also dieses Ich-Bewusste erstmal zu bewusst zu machen.
Vielleicht.
Auf der Stufe lernen sie ihren Gott kennen. Und ich glaube bei den anderen im asiatischen Bereich, dass die uns meiner Meinung nach sogar sehr viel voraus haben, weil sie eben einfach dieses Miteinander,
Vielleicht können Sie eine Frage formulieren, dass der Referent auch darauf antworten kann. Das wäre hilfreich. Jetzt weniger ein Statement, sondern versuchen Sie eine Frage zu formulieren.
Also ich finde es halt schade, weil Sie das so klassifizieren zwischen den einzelnen Kontinenten, asiatischen Raum, das sind diese Menschen und die Afrikaner sind diese Menschen. Ich bin der Meinung, wir haben alle dieses göttliche Bewusstsein, also dieses Göttliche in uns, es muss aber bewusst gemacht werden, weil nämlich wir alle auf der ich-zentralen Ebene miteinander kommunizieren und das, und wie sehen Sie das zum Beispiel?
Okay. Jetzt kommt die Frage. Ja, sehr schön. Ich sehe es nicht so. Ich meine, das Grüß Gott kommt aus einer Zeit, wo tatsächlich ausgedrückt wird, dass wir unter Gott leben und Gott mich bewusst macht dessen, dass sie Mitmensch sind und wir unter Gott sehen und ich grüße sie im Namen Gottes. Das ist aber nicht so mit allen Göttern. Und ich kann auch nicht sagen, dass jede Entwicklungsstufe den Bewusstseinsgrad vom Göttlichen darstellt, der dieser Stufe angehört. Denn in dem Augenblick müsste ich eigentlich aufhören, jede Hilfe dorthin zu schicken, wenn es irgendwie Erdbeben gibt oder Hungersnot oder Überflutung oder Tsunami. Dann müsste ich einfach sagen, ja, das erleben die halt auf ihrer göttlichen Bewusstseinsstufe. Das biblische Denken ist etwas anders, nämlich dass man sich alles Mögliche einbilden kann, auch Falsches. Und zwar nicht nur in Bezug auf Gott, sondern auch auf Ehe oder auf Mann und Frau oder auf Recht und Unrecht oder auf Verstand und Unverstand. Und dass auf allen diesen Gebieten, vielen anderen, durchaus das Nachdenken angespornt werden muss, um gerade das Bewusstsein zu verschärfen und man nicht davon ausgehen kann, dass jede Entwicklungsstufe das göttliche Bewusstsein in dieser Kultur darstellt. Es kann auch das heidnisch-teuflische Bewusstsein sein, es kann auch das egoistische sein, es kann das fatalistische sein. Ja, das ist das eine. Das andere würde ich sagen, ist eben, dass ich nicht so, dass das, was weiß ich, göttliche Bewusstsein verstehe, sondern vielmehr die Fähigkeit des Menschen, sich alles Mögliche einzubilden. Und auch Falsches einbilden kann. Und dass dann das Liebevolle darin besteht, dass ich auf den Nächsten zugehe und er auf mich und sagt, hör mal, wie ich das so sehe, wie siehst du das? Ja, da stimme ich aber nicht mit überein, denn, und dann das Ganze in einen weiteren Kontext hinein verlege. Nicht meine Kritik afrikanischer Gesellschaften, so wie ich sie erlebt habe, ist eben, dass sie dermaßen fatalistisch sind, dass sie dermaßen naturabhängig sind, dass sie die Verherrlichung der Natur oder den Gehorsam der Natur höher stellen als die Liebe zu ihrem eigenen Kind oder die Sorge um ihr eigenes Kind, was Liebe einschließt. Dass sie dermaßen gefangen sind in ihren Traditionen, dass sie nicht den Mut haben, aus dem Beispiel anderer, die vielleicht das eine oder andere etwas besser gemeistert haben, etwas zu lernen. Ich war in einem Krankenhaus von einer Holländerin geleitet in Muru in Kenia, östlichen Kenia, die vor Jahren schon ein Mäuerchen gebaut hat entlang eines Monoliths, Riesensteinblock. Und jedes Mal, wenn es regnete, zweimal im Jahr, 14 Tage lang, dann sammelte sie das Wasser und hatte am Ende der Regenzeit 1,5 Millionen Liter Wasser zur Verfügung. Und mit dem Wasservorrat konnte sie das Krankenhaus leiten und die Patienten aufnehmen und waschen und die ganze Familie versorgen. Denn in Kenia geht man ins Krankenhaus und wird von der Familie versorgt. Und die Dorfschule, die litt darunter, dass zu Ende der Regenzeit die 450 Kinder ansässig waren und dann im Laufe der zunehmenden Trockenheit der naheliegende Tana-Fluss immer kürzer wurde. Das Wasser lief weg. Es wollte in Mombasa wohnen, wie es bei Robert Redford heißt. Die Rindviecher und die Schafe liefen dem Wasser nach und die Eltern liefen den Schafen nach und die Kinder liefen den Eltern nach. Sodass dort eine Schulbildung mit irgendeiner Konsequenz oder ein Gesundheitsdienst mit irgendeiner Konsistenz nicht durchführbar waren. Und ich fragte, habt ihr je daran gedacht, noch so ein Mäuerchen nebenan hinzusetzen, damit ihr auch Wasser habt? Da wurde mir gesagt, ja, das ist westlich. Das tun wir nicht. Das gehört nicht zu unserer Tradition. Und ich sagte ihr ehrlich gesagt, sie wussten, dass wir aus einem christlichen Entwicklungsdienst kamen, ich sagte, nee, ehrlich gesagt, hat nichts mit Westen zu tun. Hat etwas damit zu tun, dass wir uns als Kinder eines lebendigen Gottes sehen und nicht als Kinder der natürlichen Umstände. Wir diktieren der Natur, wie sie sich zu benehmen hat. Wir können das auch übertreiben, ja, und dann die Natur zerstören. So weit dürfen wir nicht gehen. Aber wir müssen uns die Natur dienstbar machen. Das hat der Isaak schon gemacht im 26. Kapitel vom ersten Buch Moses. Als seine Herde zunahm, da bohrte er sich einen Brunnen, damit er Wasser hatte, um das Gras zu bewässern, damit das durch Irrigation, Bewässerung und so weiter reichlicher wuchs. Und der König, der Abimelech, der wurde neidisch, sagte, du nimmst ja zu, dein Wohlstand nimmt zu, deine Schafe nehmen zu, du wirst mächtig, meine Leute werden neidisch, geh weg. Und der Isaak klugerweise sagt, gut, dann gehe ich. Und dann ging er weg. Und was tut dieser dumme König? Er füllt das Loch wieder auf. Nicht, dass man wirft uns heute vor, ihr wollt vor, die Kulturen anderer Leute zu verändern. Ja? Und es stimmt, wir wollen sie verändern, denn wir ertragen es nicht, wenn von 10 Kindern 6 Kinder regelmäßig im Alter von vor dem 5. Lebensjahr sterben. Wir sehen es nicht mit trockenen Augen, wenn so viele Leute in Afrika unter der jetzigen Krankheit AIDS leiden. Wir sehen es nicht gern und so weiter. Wir wollen was unternehmen. Wir schicken Hunde nach Persien nach einem Erdbeben, um nach Überlebenden unter den Trümmern zu suchen. Ja, warum hat das reiche Persien nicht fertiggebracht, selbst Spürhunde zu erziehen? Warum müssen die aus der Schweiz eingeflogen werden? Warum muss in Thailand, als damals Pol Pot nach Kambodscha kam und die 1,5 Millionen Kambodschanesen, die da lesen konnten, umbrachte, und viele andere über die Grenze nach Thailand geflohen sind, warum liefen da die buddhistischen Mönche in ihren safranfarbigen Kleidern an den Flüchtlingen vorbei und gingen wieder zurück ins Kloster? Und es mussten europäische und amerikanische Hilfsgüter eingeflogen werden. Weil es uns aufregt, weil wir in den Menschen einen Nachbarn sehen, dessen Leid unerträglich ist. Wir wollen was unternehmen, obwohl wir so wenig unternehmen können und vieles machen wir falsch. Und die ganze Hilfe bringt neue Probleme mit sich. Ja, wir haben eine ganze Generation Westafrikaner erzogen, die nicht mehr wissen, wie man Landwirtschaft betreibt, weil man nämlich jetzt das Essen kostenlos am Hafen bekommt. Man braucht nur ein Gesicht im BBC mit Fliegen auf den Augen. Und da wollen wir helfen. Und das sind also alle möglichen Probleme, das gebe ich zu. Aber eben deswegen, weil wir ein anderes Verständnis haben und nicht nur zeitlich irgendwie kulturell etwas entwickelter sind. Und wir gehen nicht hin und sagen, grüß Gott. Das reicht nicht aus. Denn was für ein Gott führt solches herbei? Wenn es Allah ist, dann muss ich dem widersprechen. Wenn es die Geister sind, afrikanischer Stämme, hinter jedem Baum, hinter jedem Leid, hinter jedem Brunnen, hinter jedem Bach, dann muss ich sagen, die tun euch nicht Gutes. Und das ist natürlich... Ja, da kommt ihr wieder mit eurer europäischen, westlichen Arroganz. Und das stimmt, da ist etwas anzuklagen, weil Arroganz nicht fehlt und fehlen sollte. Aber gleichzeitig kommen wir auch mit den Einsichten und Erkenntnissen, die aus der Bibel begründet sind ursprünglich, die uns befähigt haben, nicht nur als Kolonialherren etwas zu klauen, sondern auch unsere Felder so zu bestellen, dass wir heute ein Übermaß an Nahrungsmitteln, wissenschaftlichen Erkenntnissen, Medizin und so weiter haben und die Freiheit, Menschen hinzuschicken, die sich von ihrem Mama und Papa trennen können, um doch zu helfen. Und das sehe ich wesentlich mehr als ein Bewusstsein Gottes. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, welchen Auftrag ich habe. Ich vertraue darauf, dass ich trotz allen möglichen Fehlern auch etwas Gutes tun kann. Und wenn ich Fehler gemacht habe, dann mache ich es nächstes Mal anders. Aber eingreifen muss ich, denn es ist ein Mitmensch, ein Bruder und eine Schwester. Und ich kann das nicht einfach so statistisch beobachten und sagen, die stehen halt auf einem anderen kulturellen Standpunkt.
Nein, vielleicht ganz kurz.
Was habe ich für eine Vision? Das ist nun zur Verbesserung, gar keine.
Die Mutter Teresa, die ich persönlich kennengelernt habe, hat eine Vision und jetzt auch umgesetzt. Und das Schlimme ist, dass ich wirklich den westlichen Christen angreifen muss,
Ja.
Habe ich schon mal einen Deutschen erlebt, der sagt, ich bin gerne Deutscher und ich bin Christ?
Ja.
Das ist selten erlebt.
Ja, selten. Sicher. Selten. Selten. Aber das hängt damit mit der Frage von da hinten zusammen, ja? Wenn wir so eine Minderheit werden. Ja, sicher, sicher. Das ist das eine. Das andere, was ich Ihnen aber sagen möchte, ist, dass Mutter Theresia nur ihre Arbeit tun konnte, weil es genügend deutsche Christen gaben, die sie unterstützten. Denn sonst wäre sie verhungert. Und das Dumme an ihrer Arbeit, das Schlechte, nee, das, was sie vernachlässigt hat, das ist das Freundliche. Und das, so meine ich es auch. Das, was sie vernachlässigt hat, ist, etwas gegen den Hinduismus zu tun, der die Problematik ursprünglich erstmal geschaffen hat. Sie hat den Leuten die Hand gehalten, mit ihnen gebetet und sie in den Tod begleitet. Und das war liebevoll und aufopfernd und bewundernswert. Ich meine das aufrichtig. Aber sie konnte es nur tun, weil Leute hier ihr das Geld schickten. Und sie hat nicht verhindert, dass die nächste Generation, das klingt jetzt wie eine Vision, die ich aber nicht habe, dass die nächste Generation von Indern nicht im gleichen Bad baden muss. Nämlich in dieser Tragik, als kastenlos vernachlässigt zu werden.